Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Nikolaus Kreutz, CIO von Envios.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Nvidia. Mai, die Aktie, treibt den DAX und den Nikkei mal wieder auf Allzeithoch. Nvidia hat ja wieder einmal geliefert. Das hilft natürlich dem DAX auf dieses neue Hoch. Also im Moment bleibt bei der Anlage ja eigentlich fast keine Wünsche unerfüllt. Selbst die hohen Erwartungen, die alleine wegen des hohen Börsenwertes bereits Gesamtmarktrelevanz erlangt, konnte Nvidia ja übertreffen. Herr Kreutz, aktuell macht doch keinen Sinn, sich gegen den Güterzug der Käufer und Optimisten zu stellen, oder?
Ja, Herr Heinrich, so sieht's aus. Also the trend is your friend. Das ist ja auch letzten Endes das, was wir immer in der Neurofinance propagieren, in der Behavior Finance, dass man gegen einen Trend sich nicht stellen sollte, weil der kann eben halt auch etwas länger dauern, als man selber denkt. Ich glaube, es sind viele Asset Manager, die sich diese Zahlen angeschaut haben, auch die gestern, wie gesagt, nachbörslich kamen. Und vorher waren noch 24 Stunden vor 120 Milliarden Börsenkapitalisierung allein bei Nvidia ausradiert worden, um sie dann in knapp 20 Minuten nachbörslich wieder einzufangen und wieder Allzeithochs zu erzielen. Erinnert mich zwar ein bisschen so an die Dotcom-Blase, aber es hat schon mehr Substanz, zumal Nvidia und auch die Magnificent Seven, worauf ja die gesamte Fantasie auch fußt und auch diese ganze Stärke des S&Ps und damit eben halt auch eine Implikation auf den MSCI World, alles fußt eigentlich auch auf bestehende Geschäftsmodelle. Nvidia hat wieder alle Erwarten, alle Analystenschätzungen, den Quartalsumsatz um 242% zum Vorjahr gesteigert und EPS, also Earning per Shares, also der Gewinn je Aktie, der ist um sagenhafte 450% erhöht worden. Wenn man dann auch noch mit dem Firmengründer da eine visionäre Vorausschau macht und man sieht diese Markteintrittsbarrieren, dass die wirklich mit einer tollen Software CUDA, die nur im KI-Bereich funktioniert, beziehungsweise worauf die Algorithmen dann auch trainiert werden und diese Chips eben halt für diese Anwendung notwendig sind, dann kann man diese Euphorie in Teilen nachvollziehen. Zumindest ist sie nicht ganz bodenlos. Da ist nicht nur Fantasie oder schöne klingende Namen, sondern es besteht dahinter schon ein funktionierendes Geschäftsmodell, was sehr rentabel ist.
Ja, also die Quartalszahlen schauen wirklich gigantisch aus. Ich meine, der Quartalsgewinn von Nvidia sprang binnen eines Jahres von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden hoch. Also da wird richtig Kohle verdient. Und laut Nvidia, theoretisch gibt es eine unbegrenzte Nachfrage nach KI-Chips.
Ja, so ganz so euphorisch wäre ich nicht, weil es kommt ja, wie es immer kommt. Natürlich, diese Margen von 70% auf diese Chips, die sind sagenumwoben und es wird natürlich Wettbewerber anziehen. Man sieht es ja auch schon, Sam Altman, andere große Bewerber, Mitbewerber wollen auch anfangen, neue Chipfabriken sogar in Amerika und in der gesamten Welt aufzubauen, um entsprechend da hinterherzukommen und diese, wie soll ich sagen, Preissetzungsmacht eben halt auch anzugreifen. Und so bewegen wir uns halt dann auch wieder in sogenannten Schweinezyklen. Dann werden viele Kapazitäten aufgebaut, wir sind ausgelastet, dann bricht eventuell die Nachfrage etwas an oder Überkapazitäten werden geschaffen von den Anbietern. Entsprechend fallen die Preise und dann werden marginale oder intramarginale Wettbewerber, submarginale scheiden wieder aus. Das ist über einen längeren Zyklus und diese KI-Fantasie und auch der technologische Wandel ist natürlich sehr viel schneller, sodass man vielleicht auch da sagen muss, das wird noch ein bisschen dauern. Und deshalb würde ich es nicht so abtun und auch ähnlich wie Goldman Sachs, die eigentlich für ihre Hedgefonds und Fonds auch die Quote der Magnificent Seven gesenkt hat, da würde ich gerade momentan einfach nicht drauf setzen, weil einfach die Dominanz dieser sieben US-amerikanischen Technologiewerte in der Front vorne dran mit Nvidia einfach auch zu viel Marktmacht besitzen. Wenn man sich das im S&P anschaut, diese Magnificent Seven haben 25% Gewichtung. Ja? Und wenn man dann weiß, dass der S&P eben halt auch zu bis zu 60% im MSCI World gewichtet ist, das Verhältnis ist noch krasser, wenn man in den Nasdaq reinschaut, dann haben diese Magnificent Seven mit den knapp 13 Billionen Börsenkapitalisierung über 40% der Kapitalisierung dieses Nasdaq 100. Und das sind schon dann auch Konzentrationen und da gibt es sicherlich auch Nachteile, weil diese ungesunde Konzentration, so nenne ich es jetzt mal, zu einer erhöhten Volatilität auch führt und eben halt auch eines erhöhten Risikos. Das ist die Quintessenz beziehungsweise die Kehrseite der Medaille.
Okay, also Gratulation für alle, die rechtzeitig dabei waren. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, man kann es sich nicht leisten, nicht dabei zu sein. aber nicht hoch positionieren?
Das ist die grundsätzliche Frage. Was ist denn Technologie? Technologie bedeutet ja nur Fortschritt. Hätte man mal vor 100 Jahren oder 150 Jahren erwartet, dass wir uns so fortbewegen, wie wir uns fortbewegen, da galt es dann auch, in ein neues industrielles Zeitalter zu gehen. Und die Euphorie führt schon auch da in diese Richtung, dass man sagt, jetzt ist man aus diesem schnöden Internet raus. Und ich sehe selber auch die Vorteile. Also die sind nicht nur in der Finanzindustrie, die sind eigentlich dort auch, wo Informationen aggregiert werden müssen. Und das ist einfach auch nicht mehr platt. Ich kann vielleicht von Beiträgen erzählen. Ich schreibe sehr, sehr viele Beiträge für unterschiedliche Gazetten. Und ich hatte das Problem, dass ich wenig Zeit hatte und zwei Beiträge zusammenzuführen hatte. Dann habe ich mich mal mit ChatGPT auseinandergesetzt und parallel auch noch KI-Bildgeneratoren. Sie glauben gar nicht, wie schnell man Bildrechte bekommt. 15 wunderbare Bilder, die eigentlich nur fiktiv sind. Und ein Beitrag, den man per Sprache erweitern kann, reduzieren kann, eloquenter schreiben kann, da sind mir mindestens 80-90% meiner Arbeitszeit erspart worden. Und das wird sich konsequent über alle Branchen, über alle Länder und Nationen auch rüberwälzen. Deshalb ist das schon auch etwas, was uns alle nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch unser Leben verändern wird. Deshalb ist es momentan sicherlich sinnvoll, das mindestens als eine Beimischung zu sehen. Das hat man ja sowieso, wenn man nah an einem US-amerikanischen Index bleibt. Ob man jetzt noch als Letzter auf eine Einzelaktie draufspringen muss, da muss jeder für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich sind es 13,1 Billionen Börsenkapitalisierung. Wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen zum BIP Deutschland, was ja jeden Monat leider durch unfähige Politik sich auch reduziert, dann ist etwa die Börsenkapitalisierung dieser Magnificent Seven so hoch bewertet wie das BIP von Deutschland in den nächsten 3 Jahren.
Bleiben wir noch mal kurz beim S&P 500. Der hatte eine historische Serie. Die Wall Street hat mittlerweile 14 der vergangenen 15 Wochen höher beendet als die Vorwoche, was die längste zeitliche Aufwärtsstrecke seit 1972 darstellt. Wunderbar, man kann sich freuen. Jetzt könnte man aber sagen, hey, aber der Rest der Welt, ist die gelaufen?
Also, wenn wir nochmal auf den S&P schauen, dann sehen wir, diese 7 machen 25% aus und sind für 13% der Kursentwicklung seit Oktober auch verantwortlich. Das heißt, die restlichen 493 Unternehmen machen lediglich noch 75% aus. Das ist schon auch ein Missverhältnis. Also ist diese Gesamtkursentwicklung, die wir eigentlich seit Ende Oktober sehen, die einer Jahresendrallye dann zu einer Jahresauftaktrallye ja auch mutierte, ist ausschließlich diese Fantasie und diese Euphorie KI getrieben. Solange diese Unternehmen liefern, dann funktioniert das alles. Dann läuft es im S&P, dann läuft es in den US-amerikanischen Indizes, es läuft im MSCI World und damit korrelieren natürlich auch die europäischen Börsen. Wenn man sich anschaut, woher kommt die Fantasie, dass der DAX heute ein Allzeithoch erreicht hat und dass der Nikkei zum Beispiel auch über Nacht einen Rekordstand, drei Jahrzehnte hat es gedauert und das sind auch neue Rekordstände zu sehen. Es gibt aber auch Länder wie in China zum Beispiel, es gibt auch Sektoren wie das Thema Nachhaltigkeit, was nicht performt hat, oder Bereich Biotechnologie, Gesundheitswesen. Das sind alles Dinge, die im letzten Jahr überhaupt nicht gelaufen sind. Und deshalb muss man auch immer sehr bewusst allokieren, wenn man denn da einen Trend setzen möchte, aber eben halt auch breit diversifiziert sein in seiner grundsätzlichen Allokation.
Okay, KI steht überall vorne dran als Lokomotive, aber schon spannend. Nachdem unser Wirtschaftsminister Robert einen extrem schwachen Wirtschaftsbericht veröffentlichte, macht der DAX 24 Stunden später ein neues Rekordhoch, da ist doch trotzdem der Wurm drin. Also warum dauert es so lange, bis der DAX die wirtschaftlichen Realitäten ja mit nicht so schnellen Kursen quittiert? Okay, wir wissen, viele DAX-Werte machen ihr Geld natürlich im Ausland, klar.
Ja, also das ist mit ein Hauptgrund. Etwa 80% der im DAX befindlichen Unternehmen erzielen ihre Gewinne außerhalb von Deutschland. Also zählt dort entsprechend die Binnenkonjunktur eben halt auch etwas weniger. Man sieht es eigentlich ganz gut im MDAX, SDAX, also in all den Nebenwerten. Dieser Wert, diese Indizes kommen ja auch kaum von der Stelle. Das ist ja letzten Endes auch klar sichtbar. Also das sind zwei unterschiedliche Parallelwelten, die da fungieren. Das sind einmal die Blue-Chip-Werte oder die international agierenden großen Konzerne, die letzten Endes ihre Gewinnsituation eher global sehen und auch global steuern können. Und dann gibt es eben halt einen wirtschaftlichen Zusammenhang. Und da haben wir leider etwas glücklosen Lenker derzeit auf der politischen Seite, die ja schaffen, dass Deutschland eigentlich jetzt ein OECD-Schlusslicht ist. Und wenn man das mal sieht, in welcher Dynamik das passiert ist, dann ist das auch schon nicht nur Haare raufend. Ja, wir haben natürlich auch Wettbewerbsvorteile auf der Strecke liegen lassen. Wir haben die Energiekosten durch den Ukraine-Krieg. Wir sind da auch sicherlich moralisch auf dem richtigen Weg, aber wirtschaftlich haben wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einfach zu viel liegen gelassen, einfach Dinge auch nicht erkannt und haben auch diese Disruption von Fortschritt in unserer Wirtschaft nicht ankommen lassen. Und man sieht es ja weiterhin, diese hohe Subventionspolitik, da werden dann ausländische Unternehmen gelockt und dann ist kein Geld mehr da. Wieso investiert man nicht in junge Unternehmen? Ja, wieso nutzt man nicht das Geld sehr viel zielgenauer und versucht, die innere Wirtschaft zu stabilisieren beziehungsweise dort eine Prosperierung hervorzurufen? Das funktioniert. Amerika zeigt es ja auf und auch viele Emerging Markets zeigen es, dass man durchaus politisch, wirtschaftspolitisch flankieren kann und auf dieser Ebene dann auch wirtschaftliche prosperierende Landschaften hochziehen kann.
Sie sprachen von China an, da würde ich gerne nochmal eingehen. Also die Wirtschaft in China kommt nicht in Gang, das Land ist in einer Deflation oder fast in einer Deflation. Aber geht's auch ohne China an der Börse?
Also auch da haben sich viele Regime verändert, hat mittlerweile, China hat diese Lokomotivfunktion einfach abgegeben, sind nach der Covid-Situation, also als die Wirtschaft dann auch wieder hochgefahren wurde, wieder erwarten, hat sich China überhaupt nicht entwickelt. Die Binnennachfrage ist einfach auch am Boden. Wir haben auch aufgrund der Ein-Kind-Politik jetzt mittlerweile ähnlichen demografischen umgekehrten Tannenbaum, wie wir ihn auch in Deutschland haben, dass immer mehr aus dem Arbeitsleben rausgehen und zu wenig Junge da sind. Und auch noch diese Jungen, jeder vierte Jugendliche oder jeder dritte Jugendliche in China hat keine Arbeit. Dann eben halt, dass die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Es ist sehr zentralistisch geführt. Wir haben eine Immobilienkrise, also nicht nur eine Binnenkonjunkturkrise, sondern eben halt auch eine hausgemachte Immobilienkrise. Das sind einfach Faktoren, die kann man nicht negieren. Das lernt jetzt auch das Einparteiensystem, diese chinesische Staats- und Parteiführung, lernt jetzt mit dieser Immobilienkrise auch umzugehen und hat ja auch über Nacht jetzt wiederum diesen fünfjährigen Immobilienkreditzins massiv gesenkt, um ganze 35 Basispunkte. Das ist einfach auch um diese Baukredite, dass die wieder neu aufgenommen werden. Und ich teile da die Meinung vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, dass wir in China wahrscheinlich dieses Jahr lediglich so um die 4% plus X wachsen werden. Aber in Deutschland würden wir uns ja freuen, wenn wir überhaupt mehr als eine Null vorm Komma hätten.
Ja, was heißt das jetzt alles für die Börsen? Das heißt, ist China vielleicht günstig, ein Einstieg oder ein indirekter Faktor, dass China die Börsen gar nicht mehr so anschieben. Aber wenn wir jetzt die Kurse anschauen, KI-getrieben, alles, die Börsen funktionieren auch ohne China.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass es auch eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen darstellt, dass auch die politischen Machtverhältnisse sich immer auch mehr in Richtung Asien entwickeln. Das ist ja auch einer dieser großen 7 Trends zusätzlich zur zunehmende Digitalisierung, wie wir ja schon lange drüber gesprochen haben, und auch die Dekarbonisierungsanstrengung flüchtet eben halt auch sehr viel Geld auch in die asiatischen Regionen. Der Markt grundsätzlich, Festland China, hat jetzt einfach auch sehr, sehr viel an Fehlern gelassen, dass wir jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Bodenbildung sehen. Das kann sich zu einer Bodenbildung auswachsen und mit vielleicht diesem Stimulus auch und dem zunehmenden Zutrauen kann sich daraus was sehr Positives entwickeln. Also ich bin da auch immer der Freund der Fallen Angels Theorie, dass man, wenn man sich breit aufstellt und das vielleicht auch vor Ort, also die sogenannten Langnasen im aktiven Management oder sich eben halt in breiten Indizes bewegt, Shenzhen oder Hang Seng oder was auch immer, dann kann man eigentlich nicht so viel machen, wenn man es mit beimischt, weil auch da darf man das Potenzial einfach von China nicht vernachlässigen. Aber grundsätzlich war der most crowded trade, also der präferierteste Trade in den letzten 12 Wochen, US-Tech long zu sein und China-Tech short zu sein. Das war mit das profitabelste überhaupt.
Herr Kreuz, danke.
Nein, ich danke Ihnen.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.